Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Ein schneidender Wind, Regen und in der letzten Woche fiel dann auch schon der erste Schnee. Draußen fühlt es sich jetzt wirklich an wie November. Und die kalte Jahreszeit ist auch eine besondere Herausforderung für die heimische Tierwelt. Zumindest für alle, die keinen Winterschlaf machen oder in den Süden ziehen. Denn die Tiere müssen jetzt sich gegen die Kälte schützen und gleichzeitig unter erschwerten Bedingungen Futter finden. Wir wollen heute darüber sprechen, was jeder und jede tun kann, um unter anderem den Vögeln in der kalten Jahreszeit zu helfen. Denn alle, die ein kleines bisschen Grün bewirtschaften und sei es auch nur ein Balkonkasten, haben die Möglichkeit, Insekten und damit auch vogelfreundliche Oasen zu schaffen. Wir sprechen unter anderem über Futter für Singvögel und Kernbeißer, tierfreundliche Bepflanzung und winterfeste Gärten als Rückzugsort für die heimische Fauna. Bei mir im Studio ist heute Mareike Fedders, sie ist Agraringenieurin und Autorin. Und zugeschaltet aus Tulln an der Donau in Österreich ist Angelika Nelson, Biologin beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayern. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um dieses Thema, rufen Sie uns sehr gerne an, europaweit und kostenfrei unter 00800 44 64 44 64 oder senden Sie eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Nelson, Sie sind uns zwar aus Österreich zugeschaltet, aber trotzdem bezieht sich meine Frage auf Deutschland, nämlich welche Vogelarten eigentlich in Deutschland überwintern?
Ja, guten Morgen. Gerne beantworte ich die Frage. Ja, also es ist halt wirklich spannend im Winter. Also das sind eben andere Vögel bei uns als jetzt eben den Rest des Jahres. Also im Sommer, da kommen eben welche, die jetzt den Winter eben in Afrika verbringen. Und manche, die sind eben das ganze Jahr bei uns. Zum Beispiel der Hausspatz. Das ist wirklich einer, den man das ganze Jahr über in Bayern und in ganz Deutschland beobachten kann. Genauso auch seinen nahen Verwandten, den Feldsperling, der ist auch da. Und die Meisen natürlich, die bleiben auch das ganze Jahr über bei uns. Das ist halt das Schöne bei der Vogelwelt, dass man sich so auf ein paar Vögel eben einfach verlassen kann, dass die einfach immer da sind, dass man die immer beobachten kann und sich eben auch dran erfreuen.
Gibt es auch einige, die sich die Mühe, über die Alpen zu fliegen, gar nicht mehr machen und gleich hier bleiben im Zuge des Klimawandels?
Das sind jetzt natürlich auch Veränderungen, die stattfinden. Ja, weil es ist zwar schön, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, auch aus einer menschlichen Sicht, dass man eben den Sommer in Afrika oder halt eben in wärmeren Gefilden verbringt. Das wünschen sich vielleicht viele von uns. Aber es ist halt auch mit vielen Gefahren verbunden. Man weiß eben nicht genau, wo man hinfliegt, welche Gefahren es da gibt, wo es da Nahrung gibt, eben welche Prädatoren da auf einen lauern und so weiter. Und daher kann es natürlich schon günstiger sein, dass man hier überwintert, wo es eben sicher ist, wo man sich auskennt, wo man weiß, wo es Futter gibt. Wenn es eben da Futter gibt, dass man auch fressen kann eben den ganzen Winter lang, weil es sind ja meistens die insektenfressenden Vögel, die jetzt eben ziehen, weil die eben bei uns im Winter keine Insekten finden, weil wer von uns sieht schon mal eine Stechmücke oder so mitten im Dezember. Aber die Zeiten ändern sich. Es kann eben gut sein, wenn es jetzt eben wärmer wird und mildere Winter sind, dass da eben auch Insekten überleben und dann finden eben die Vögel auch Nahrung, wie zum Beispiel ein Hausrotschwanz, der normalerweise nur bis in den Mittelmeerraum zieht und jetzt aber vielleicht auch schon im südlichen Bayern auch ganz gute Bedingungen findet.
Hausrotschwanz, Rotkehlchen, Meisen haben Sie genannt und Sperlinge. Frau Fedders, wie können denn diese Arten bei uns eigentlich auch einen gewissen Unterschlupf finden?
Also, guten Morgen erstmal. Ich freue mich, heute hier zu sein. Wir können dafür eine ganze Menge tun. Wir haben ja die Möglichkeit, Nistkästen aufzuhängen, egal ob im Garten oder auf dem Balkon. Unsere Singvögel, die bei uns überwintern, die brauchen Unterschlüpfe. In den kalten, eisigen Nächten ist es ihnen auch zu kalt, auf dem Ast zu sitzen. Und vor allem bei kaltem Wind benötigen sie kleine Rückzugsräume. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass wir Nistkästen auch über Winter anbieten. Die sollten im Herbst gereinigt werden. Und dann können, beziehungsweise die Nistkästen müssen gereinigt werden, um die Parasiten zu entfernen. Wir wollen die nicht den ganzen Winter über in Nistkästen haben, sondern die Vögel sollen dann saubere Nistkästen vorfinden, in denen sie in Ruhe und ungestört überwintern können oder zumindest die kalte, harsche Witterung überdauern können.
Wir wollen uns ja zum einen der Gestaltung von Gärten und Balkonen widmen und zum anderen auch mal schauen, was sinnvoll zugefüttert wird und für welche Vogelart was vielleicht nötig ist. Um jetzt mal ganz von vornherein zu klären, es gab ja schon des Öfteren die Diskussion, ob es denn sinnvoll ist, überhaupt zu füttern oder ob man nicht eigentlich die natürlichen Vogelarten auch dem freien Spiel der Kräfte überlassen soll. Also Stichwort natürliche Selektion. Frau Nelson, Sie sind Ornithologin. Was sagen Sie dazu?
Ja, es ist halt so, natürlich, also wir als Landesbund für Vogel- und Naturschutz, wir unterstützen auch voll, dass die Vögel eben eigentlich ihre natürlichen Nahrungsquellen finden sollen, weil man da eben einfach auch viele Probleme vermeidet, über die wir dann vielleicht noch später sprechen werden. Aber es ist halt leider so, wenn man sich bei uns umschaut, wenn man im Siedlungsgebiet spazieren geht, die Gärten sieht, dass halt viele nicht mehr wirklich naturnah gestaltet sind und dass da einfach eben kein Nahrungsangebot für die Vögel ist. Und vielleicht, um auf Frau Fedders Anmerkung vorher noch einzugehen, klar, Nistkästen und so sind wichtig und das sind Sachen, die wir den Vögeln bieten können. Aber noch wichtig oder genauso wichtig wäre es halt auch, den Vögeln natürliche Unterschlupfmöglichkeiten zu bieten. Also, dass man eben eine Hecke hat oder im Sträucher, wo die Vögel auch reinkommen. Also jetzt nicht so einen wunderschön geformten Buchsbaum, der jedes Jahr zugeschnitten wird und dann dadurch total dicht wird, dass da kein Vogel mehr reinkommt, sondern einfach eben Sträucher wild wachsen lassen, die dann halt eben vielleicht für unsere ästhetischen Empfinden oder die von manchen Leuten vielleicht nicht mehr so toll ausschauen oder eben nicht so gut geformt sind. Aber da können dann eben die Vögel hinein sich verstecken und finden eben auch Futter. Vor allem, wenn man heimische Pflanzen anbaut, zum Beispiel eben dann Beeren dran hat und so, da können die Vögel wirklich auch den ganzen Winter lang noch dran fressen.
Ich habe hier gerade das Buch von Frau Fedders vor mir liegen aus dem Kosmos Verlag, Tierisch guter Garten, so wird der Garten zum Tierparadies von Frühling bis Winter. Das ist in diesem Jahr erschienen und wo Sie gerade die Gartengehölze auch ansprachen, Frau Nelson, ich lese bei Frau Fedders im Buch Tops und Flops der Gartengehölze. Einheimisch und wertvoll auf der einen Seite und auf der anderen nicht heimisch und ungeeignet. Vielleicht können Sie uns mal einen ganz kurzen Überblick verschaffen, Frau Fedders. Entweder ich zitiere aus Ihrem Buch oder Sie sagen uns einfach mal so ganz generell, worauf man achten sollte, wenn man einen Garten gestaltet, wenn man Hecken setzt, welche denn geeignet sind, um eben auch vielen Tieren Nahrung und auch Unterschlupf zu bieten, also Verstecke.
Ja, sehr gerne. Also da möchte ich auch nochmal auf Frau Nelsons Einwand eingehen, weil sie da absolut recht hat. Die Nistkästen sind wichtig, aber wir haben uns sehr von den naturnahen Gärten entfernt. Wir haben ja sehr gepflegte, saubere Gärten und ein Nistkasten ist in so einem Garten immerhin besser als nichts, aber natürlich ist das Wichtigste für die Tiere, dass wir rundherum uns wieder mehr der Natur öffnen im Garten. Und auf die Büsche und Sträucher bezogen, auch generell auf einheimische oder exotische Pflanzen bezogen, bedeutet das, unsere Vögel sind an gewisse Lebensbedingungen angepasst und sie fressen zum Beispiel sehr viele Insekten, sehr viele Früchte und exotische Pflanzen ziehen weniger Insekten an, weil einfach die Insekten von den Blättern nicht leben können, eventuell die Früchte oder die Blüten steril sind, es keine Fruchtbildung gibt oder die Früchte nicht gefressen werden, weil die Vögel sie nicht vertragen, weil die Insekten damit nichts anfangen können. Das ist nicht bei jeder exotischen Art so, das ist natürlich, hier gibt es auch kein Schwarz und Weiß, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, unsere einheimischen Pflanzen bieten der Tierwelt mehr, der gesamten Tierwelt und unsere Vögel leben von den Insekten, die sich in diesen Büschen einfinden und unsere Vögel leben von den Beeren, die dort wachsen, von den Nüssen und natürlich finden sie Unterschlupf in natürlichen Höhlen, die sich dort bilden, in dichtem Geäst, sie finden Schutz vor Feinden, wenn es sich um bedornte Pflanzen handelt. Das alles ist wichtig für die Tierwelt, nicht nur ein gepflegter Garten mit einem Nistkasten drin, das ist genau das Richtige.
Ich sehe hier bei Ihrer Auflistung, da bin ich etwas erstaunt, Bauernhortensie ist zum Beispiel nicht heimisch. Und Forsythie, die man ja auch in vielen Gärten kennt, da würde wahrscheinlich auch der eine oder andere denken, ach ja, es ist ein heimisches Gehölz, blüht auch schnell und gelb früh im Frühling. Also man muss sich schon ein bisschen erkundigen, was ist heimisch und was ist nicht heimisch. Ne?
Ganz richtig. Also die Forsythie und die Bauernhortensie sind ja unheimlich weit verbreitet in unseren Gärten. Es handelt sich dabei aber um Hybriden, die steril sind. Die blühen wunderschön und wunderschön lang auch. Deswegen erfreuen sie sich dieser großen Beliebtheit. Sie sind allerdings so gezüchtet, dass zum Beispiel die Forsythie keinerlei Pollen und kein Nektar produziert.
Also keine Nahrung für die ersten Bestäuber im Jahr, wie man...
Richtig, genau. Sie ist eigentlich im Prinzip ein toter Fleck im Garten.
Ein gelber toter Fleck.
Ein gelber toter Fleck, ja.
Frau Nelson, ich höre Sie atmen.
Genau. Nee, also ich stimme da voll zu. Also das ist es eben, ja, weil die Forsythia, die ist eben so schön anzuschauen und wie die Frau Fedders gerade gesagt hat, eben blüht auch sehr zeitig im Jahr und darum haben sie eben so viele Leute in den Gärten. Aber eben leider, ja, für unsere Insekten bietet sie nicht sehr viel.
Ich bin im Vorhinein dieser Sendung nochmal durch einen Baumarkt mit angeschlossenem Gartencenter gegangen und habe mal geschaut, was da angeboten wird. Und ich glaube, es ist gar nicht so leicht, Gehölze zu finden, die den Ansprüchen, die wir gerade besprochen haben, gerecht werden. Also ich hatte schon das Gefühl, dass viel Thuja und Kirschlorbeer und all solche Pflanzen oder Lebensbäume angeboten werden. Aber ich habe keinen Haselstrauch gesehen und ich glaube auch keine Hainbuche. Wie komme ich denn, wenn ich Interesse daran habe, meinen Garten ökologischer auszurichten und eben was zu tun für die Umwelt und dass ich eben aus dem Balkonfenster oder vom Fenster aus auch mal Vögel sehen kann. Also wie komme ich denn an solche Gehölze? Muss ich die bestellen oder gibt es da spezielle, ja, Sie richten ja für Ihre Bücher auch das eine oder andere ein und Sie haben einen eigenen Garten, Frau Fedders. Wie sind Sie an Ihre Pflanzen gekommen?
Auf ganz verschiedenen Wegen. Also es gibt online Biogärtnereien, die wirklich einheimische Biosträucher anbieten, alles Mögliche an Stauden, Bäume in Bioqualität und auch, sagen wir, naturnah. Es kann die eine oder andere Züchtung geben. Züchtung ist nicht unbedingt schlecht, aber diese Pflanzen sind fertil. Das heißt, sie bilden Früchte, sie blühen und sind für den naturnahen Garten absolut geeignet. Es gibt auch Tauschgruppen, gerade im Internet kann man sich sehr schnell irgendwelchen Tauschgruppen anschließen und Bäume, Sträucher, Stauden untereinander tauschen. Man kann auch selber, wenn man jemanden kennt, der einen Garten hat mit Hasel oder anderen wunderbaren einheimischen Sträuchern, kann man sich auch Ableger machen, man kann selber anziehen. Da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Aber in erster Linie gibt es Online-Gärtnereien und auch einige tatsächlich vorhandene Gärtnereien, bei denen man ganz naturnahes Material kaufen kann.
Frau Nelson, ist die Situation in Bayern etwas besser?
Genau, ich wollte gerade noch hinzufügen, also es muss, glaube ich, wirklich noch zu einem Umdenken auch kommen, weil die Gärtnereien, die bieten natürlich das an, was die meisten Menschen mit Garten eben möchten, also halt eben schöne Pflanzen oder eben Pflanzen, die schön ausschauen, die schön blühen und so weiter. Aber wenn wir jetzt dann eben anfangen zu fordern, ja, wir hätten eben lieber eben eine heimische Pflanze und eben was wirklich angepasst ist. Man muss dann natürlich auch schauen, jetzt gerade wenn ich denke, Bayern ist natürlich groß, also was jetzt heimisch in den Alpen ist, wirklich ganz im Süden, ist vielleicht nicht so passend für Nürnberg oder eben weiter nördlichere Regionen. Also da kann man dann natürlich auch sehr regional arbeiten oder so. Und das ist dann natürlich schon sehr ins Detail. Aber es gibt jetzt eben schon einige Gärtnereien. Es hat eben auch unser Verband, also der LBV, hat jetzt auch ein Projekt gestartet, eben um vogelfreundliche Gärten auszuzeichnen. Und innerhalb von diesem Projekt natürlich wird das jetzt auch eben ins Bewusstsein der Menschen gebracht, der Gartenbesitzer, was eben wirklich eigentlich eine heimische Pflanze ist. Man weiß es ja oft nicht, ne? Eben gerade die Forsythia, die sieht man in jedem Garten, denkt man ja, die muss in Bayern heimisch sein, aber ist es eben nicht. Und um eben einfach dieses Bewusstsein wieder zurückzubringen und das dann eben weiterzubringen, sozusagen weiterzutragen an die Gärtnereien, damit dann dort eben einfach ein größeres Angebot ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber was eben auch noch schön ist, wenn man eben viele Tiere im Garten hat und auch Vögel, Entschuldigung, dann kommen ja eigentlich auch diese Pflanzen oft von selbst. Also ich denke jetzt gerade nur an den Haselnussstrauch. Da bringt ein Eichhörnchen eben mal eine Haselnuss, vergräbt die, versteckt sie, findet sie nicht wieder und schon wächst ein Haselnussstrauch draus. Also oft muss man einfach auch die Sachen, einfach ein bisschen Mut zur Wildnis haben, einfach die Sachen stehen lassen und mal schauen, was wächst denn da im Gras oder im Garten und mal schauen, was daraus wird. Vielleicht wird es eben ein Haselnussstrauch oder wird es eben irgendeine andere heimische Pflanze, vielleicht sogar eine Kornelkirsche oder so. Und man kann sich dann an der freuen und muss die eben nicht einmal irgendwo die Samen holen oder eben einpflanzen.
Ja, Mut zur Wildnis ist ein wunderbarer Übergang. Viele Menschen haben ja jetzt ihren Garten winterfest gemacht und das bedeutet für einen Großteil der Gärtnerinnen und Gärtner halt doch noch Ordnung schaffen. Also da wird noch mal gemäht, da wird alles runtergeschnitten. Frau Fedders, Sie schreiben auch einen Blog, glaube ich, wo es um Garteneinrichtung und um Gartenpflege geht. Was raten Sie denn Ihren Lesern und Leserinnen? Sollen die alles runterschneiden oder?
Auf gar keinen Fall. Also da rate ich zu viel Gelassenheit und einfach mal weniger zu tun. Es ist für die Tiere unheimlich wichtig, dass sie Rückzugsmöglichkeiten finden. Also wir sprechen hier zwar heute erstmal über Vögel als Hauptthema, aber für die Vögel, die existieren nicht ohne die Insekten,
natürlich,
die meisten Arten. Und für die können wir unheimlich viel tun. Also wir sollten es nicht übertreiben mit dem Rückschneiden der Staudenbeete und des Mähens. Die lasse ich über Winter stehen und erfreue mich tatsächlich dann an den Meisen, die zum Beispiel in den Nachtkerzen den ganzen Winter über, ich habe jede Menge Nachtkerzen im Garten stehen, die bleiben vorhanden in den Blumenwiesen und in den Staudenbeeten. Und in diesen Kelchen, den Fruchtkelchen der Nachtkerzen, da finden die Meisen den ganzen Winter über diese kleinen, tollen Körner, die voll sind mit hochwertigen Fetten und die Energie liefern. Also das sollten wir einfach mal stehen lassen. Auch das Laub liegen lassen. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht das Laub penibel überall entfernen. Wir können das auf den Wegen, auf den Plätzen, auf der Terrasse und so weiter zusammenhaken, gar keine Frage. Aber dann am besten unter der Hecke, unter einem Baum oder irgendwo deponieren. Die Amseln brauchen diese Flächen. Sie sind Würmerfresser und fressen viele Schädlinge auch, die uns im Sommer ansonsten das Leben schwer machen können. Im Winter fressen sie wahnsinnig viele kleine Nacktschnecken, die jetzt quasi im Herbst geschlüpft sind, im Sommer geschlüpft sind und jetzt in der Laubstreu überwintern. Die ziehen sich dann nicht so weit in den Boden zurück, wenn man das Laub liegen lässt.
Das ist für alle, die Salat anbauen, sehr wichtig, ja, wenn die Nacktschnecken wenig sind.
Genau, und die Amseln, die durchwühlen das Laub dann und finden die Nacktschnecken dort viel einfacher als tiefer im Boden. Und also davon haben alle was. Wir können ein bisschen gelassener sein, die Amseln freuen sich und wir haben am Ende dann weniger Schnecken im Garten.
Und wir kriegen, wenn ich da noch ganz kurz einhaken darf, wir bekommen noch ganz tolle Vogelbeobachtungen. Das ist vielleicht eben auch was ganz Wichtiges, eben wenn man so einen naturnahen Garten hat, dass man sich eben einfach mal auch die Zeit nimmt, dann zu beobachten, was passiert denn da in meinem Garten? Und eben mal so einer Amsel zuzuschauen, wie sucht die unter den Blättern eben nach den Würmern, nach den Nacktschnecken? Eben das ist ganz spannend, wenn die da eben herumläuft und jedes Blatt umdreht und bis sie dann endlich was gefunden hat. Und wenn sie gerade was gefunden hat, dann kommt vielleicht die Nachbaramsel rein und stiehlt ja das direkt vorm Schnabel weg oder so. Also man hat da wirklich, das ist besser als Fernsehen, sage ich immer, dass man einfach im Garten eben mal schaut, was sich da so alles tut und was da lebt.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also das ist wirklich ganz toll, was man da manchmal beobachtet. Vor allem diese Diebstähle sind sehr witzig.
Genau.
Ja, man könnte, glaube ich, eine ganze Sendung über die Raffinesse auch von Krähen beim Verstecken und beim Antäuschen vom Verstecken befüllen. Wir haben ja, oder ich habe ja versprochen, dass wir uns auch ein bisschen um den Balkon kümmern. So Balkonkästen über den Winter, kann man da auch irgendwas tun, um der einen oder anderen Art, oft tragen ja Balkone, entweder auf die Straße, aber vielleicht auch in so eine Gartenlandschaft rein, kann man da auch irgendwas tun?
Ja, das kann man im Prinzip genauso behandeln wie im Garten. Wir lassen die Stauden in den Blumenkästen auch über Winter stehen. Wir schneiden nicht alles komplett radikal zurück. Und im Idealfall haben wir da auch ein bisschen was eingepflanzt, was vielleicht auch Früchte trägt für die Tiere, für die Vögel über Winter. Es gibt ja durchaus schöne Stauden, die bilden Samen, die auch auf den Balkonen von Vögeln gefressen werden. Aber vor allem können sich zwischen diesen Stängeln, die sehen zwar nicht mehr besonders schön aus, aber zwischen diesen Stängeln und Blättern, da sammeln sich die Insekten, die überwintern dort, versuchen dort ein geschütztes Plätzchen zu finden. Und da guckt dann auch der Zaunkönig, da guckt die Meise und findet dann auch auf dem Balkon naturnahes Futter.
Mhm. Frau Nelson.
Genau, und vielleicht... Entschuldigung, wenn ich da auch noch gleich dazu sagen darf.
Sehr gerne.
Genau, man darf auch nicht vergessen, eben zum Beispiel Spinnen, die eben sich gerne auch verstecken an den Fensterrahmen. Also das wissen vielleicht eben manche von uns. Oder wenn man da eben Jalousien hat oder so und da eben in diesen Rollokästen oder so, da stecken ja auch viele Insekten drinnen. Weil wir kriegen oft Anrufe, wo die Leute fragen, warum wollen die Meisen jetzt unbedingt zu mir beim Fenster hereinkommen? Und dann sagen wir immer, nee, die wollen nicht beim Fenster rein, sondern die sind eben da gerade am Spinnenfressen oder halt eben da Insekten runter. Nehmen. Also man darf nicht vergessen, dass eigentlich unsere Wohnungen auch viel Raum, wenn wir es zulassen, eben auch viel Raum eben für andere Tiere bieten, eben dass da Insekten und Spinnen vorkommen und dann eben die Vögel da auch Nahrung finden.
Das heißt also, ich opfer die Insekten und Spinnen, damit die Vögel sich wohlfühlen auf meinem Balkon.
Genau, so ist es, ja.
Die Vögel finden ja auch nie alle Insekten und alle Spinnen. Also wenn wir die Insekten da unterstützen, dann haben alle was davon. Also es werden nicht alle Spinnen gefunden, nicht alle Fliegen, die sich zwischen den Blättern verstecken werden, gefunden.
Ist es sinnvoll, wenn es besonders kalt wird, auf den Kästen oder zwischen den Pflanzen Haferflocken oder sowas zu zerstreuen?
Also das kann man natürlich gerne machen, also gerade auch am Balkon, dass man da noch extra Futter anbietet. Also wenn man eben sieht, dass jetzt eben diese Pflanzen, die man stehen hat lassen, eben dass die alle ausgefressen sind, dass da keine Samen mehr sind, darf man auch gerne am Balkon eine Futterstelle einrichten. Nur muss man da natürlich schon aufpassen, dass da dann eben, sagen wir jetzt, nicht die ganzen Sonnenblumenkernschalen eben zum Nachbarn hinunterfallen oder so, sondern da kann man ja Sachen eben einrichten, dass das nicht passiert. Also dass man da zum Beispiel eine Schale drunter tut und die würde dann auch den Kot auffangen von den Vögeln, damit eben auch die Nachbarn da jetzt dann eben keine Probleme damit haben. Also da muss man halt schon vorsichtig sein oder sich eben einfach mal erkundigen oder halt umsichtig, sagen wir so. Aber da kann man auf alle Fälle den Vögeln auch helfen und da zum Beispiel einen Fettknödel oder so aufhängen. Dann freuen sich dann die Meisen dran.
Gimpel, Drossel, Fink und Star, vogelfreundliche Gärten und Balkone. Willkommen zum zweiten Teil des Marktplatzes. Ich darf Ihnen an dieser Stelle nochmal meine Gäste vorstellen. Das ist Angelika Nelson, Biologin vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayern, kurz LBV. Sie ist uns zugeschaltet aus Tulln an der Donau, also aus Österreich. Und bei mir im Studio ist Mareike Fedder. Sie ist Agraringenieurin und Autorin. Wir haben uns ja zum Ende der letzten halben Stunde noch unterhalten über die Möglichkeiten des Zufütterns im Winter, nachdem wir auch besprochen haben, dass es doch inzwischen nötig ist, weil einfach es gar nicht mehr so viele naturnahe Landschaften gibt, was ja auch den Gärten diese große Bedeutung gibt, nicht? Weil die Industrie oder immer industriellere Landwirtschaft wenig Platz lässt und wir dann eigentlich als Gärtnerinnen und Gärtner oder als fröhliche Besitzerinnen und Besitzer eines Balkons die Chance haben, das ein bisschen auszugleichen, was in der freien Landschaft vielleicht gar nicht mehr so möglich ist. Es sind, glaube ich, 17 Millionen Gärten in Deutschland.
Richtig, 17 Millionen Gärten und wir haben da eine Gesamtfläche von, ich glaube, über 6000 Quadratkilometer. Das ist 2,5 mal so groß wie das Saarland. Also wenn wir alle Gärten zusammenrechnen, dann haben wir da eine ganze Menge Fläche, die wir sinnvoll nutzen können. Also die wir auch vogelfreundlich gestalten können.
Und Sie haben das genau, es kann eigentlich so jeder sein Naturschutzgebiet direkt vor der Haustür schaffen. Also es ist wirklich eine Riesenfläche und wenn wir die wirklich sinnvoll nutzen oder eben so, dass da eben auch Tiere, wilde Tiere leben können, dann haben wir da, glaube ich, auch schon einen Riesenerfolg erzielt.
Ja, es sind ja zwei Aspekte, die wir ansprechen wollen. Also zum einen, wie fütter ich richtig und wie schaffe ich einfach eine Umgebung, in der sowieso sehr viele Tiere sich gerne ansiedeln. Wir haben jetzt einen Hörer zugeschaltet, Herr Reblin aus Hamburg. Ich glaube, bei Ihnen geht es noch um die Fütterung, oder?
Ja.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Erzählen Sie mal.
Ich wurde hier in Hamburg im dritten Stock, habe mir vor einiger Zeit ein Futterhäuschen aufgestellt mit Sonnenblumenkernen und so. Da kamen auch ganz schön die Meisen, Rotkehlchen. Das ging so lange, bis ein Pärchen Haustauben die Futterstelle entdeckte. Und wenn die kommen, ist das Futterhäuschen binnen 20 Minuten leer gefressen. Ich habe dann gedacht, vielleicht muss ich umstellen von Sonnenblumenkernen auf Meisenknödel. Darüber hat sich ein Eichhörnchen gefreut. Dann habe ich beim NABU angerufen. Die empfahlen mir eine Futtersäule, die kann ich leider nicht aufhängen. Ich habe sie vielmehr aufgestellt auf einen Stock. Das hat bei den Tauben erst eine riesige Irritation ausgelöst. Aber irgendwann haben die dann die Futteröffnung gefunden. Und am Ende ist das ganze Projekt gescheitert.
Sie sprechen natürlich wirklich ein Kernproblem an, nämlich wie schütze ich die Tiere, die ich gerne füttern möchte, richtig, von den ganzen Mitessern. Ja. Dann deklinieren wir das jetzt mal durch mit Ihrer Hilfe. Also Vogelhäuschen hatten wir jetzt schon.
Ja.
Frau Nelson, was sagen Sie zu einem Vogelhäuschen? Da gibt es ja ein paar Probleme, ne? Nicht nur die Tauben, glaube ich.
Genau, aber das sind halt auch nur Probleme, weil wir es zu Problemen machen. Das ist halt, es sind ja eigentlich tolle Naturbeobachtungen, die da gerade geschildert wurden. Eben das, also wie lange es eben dauert, bis sich die Vögel da wieder angepasst haben und eben herausgefunden haben, wo die Öffnung ist und so. Aber wir wollen halt als Menschen, wir haben halt bestimmte Vorstellungen. Wir sagen halt, ja, wir wollen jetzt nur das Rotkehlchen füttern oder wir wollen nur die Meisen füttern. Bei den Tauben ist es natürlich schon so, dass man aufpassen muss. Klar, weil wenn die dann eben kommen und das Futterhäuschen gleich leer gefressen draußen ist, ja, dann ist sozusagen unsere Beobachtung auf sehr kurze Zeit beschränkt. Was man noch probieren könnte, ist, einen Käfig über die Futterstelle drüber zu tun, mit eben kleinen Öffnungen, wo die Tauben eben nicht an die Futterstelle kommen. Also das wäre jetzt vielleicht noch einfach so aus Draht eben ein Käfig, wo halt die kleinen Vögel durchkommen und ans Futter gelangen. Das wäre jetzt mein Vorschlag.
Ist es nicht auch ein bisschen hygienisch problematisch, wenn auf einer größeren Fläche die Körner alle liegen und dann ja auch, naja, was in Vogel vorne reingeht, kommt ja auch hinten wieder was raus. Das landet ja dann auch da, wo gefressen wird.
Genau, also da sollte man schon noch auf alle Fälle aufpassen. Drum raten wir eben auch, dass man diese Silo-Futterstellen hat, wo die Vögel sich eben nicht umdrehen können und dann reinkoten. Die machen das halt gern, wenn man so beobachtet an einer offenen Stelle, gerade Tauben, erst fressen es, dann drehen sie sich eben um, hinterlassen noch schnell was, bevor sie dann abfliegen. Da müsste man halt auch darauf achten, dass man die Futterstelle jeden Tag vielleicht reinigt. Jetzt nicht mit Wasser oder so oder mit Chemikalien, auf gar keinen Fall, sondern einfach eine Bürste nehmen und eben ausbürsten und eben die heruntergefallenen Körner entfernen, eben mit Kot, der da vielleicht drinnen ist, und so eben die Stelle sauber halten, damit sich da eben keine Keime, keine Viren, Bakterien oder so ausbreiten können, die gerade für manche Arten, manche Vogelarten halt schon Probleme darstellen.
Sie sprachen gerade von einem Silo, das ist dasselbe wie eine Futtersäule, oder? Also das ist so ein längliches...
Genau, das ist eben einfach, wo dann so Klappen dran sind und eben Löcher und wo die Vögel drauf landen können und das Futter rausfressen.
Ja. Und da können dann keine Tauben drauf, weil die einfach zu schwer sind dafür, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, es hängt jetzt dann natürlich eben davon ab, wie groß diese Futtersäule ist. Also da kommen dann theoretisch keine Tauben dran. Aber wenn es natürlich ums Futter geht, um Nahrung, dann sind die Tiere natürlich sehr erfinderisch und wollen da halt unbedingt dran und finden eben auch Wege, wie sie drankommen. Drum ist halt wirklich vielleicht am besten, wenn man da eben vielleicht so eine Art Käfig drüber tut, wo es eben einfach nicht mehr so nah hinkommen und dadurch eben gleich abgehalten werden.
Herr Rebelin hat ja eigentlich das ganze Spektrum der Problematik gerade ganz wunderbar aufgezeigt, denn die Eichhörnchen sind ja nun wirklich erfinderisch und kommen an Stellen, die den Tauben aufgrund ihrer Beschränktheit dann doch verborgen bleiben. Was kann er denn machen, damit nicht noch die Eichhörnchen ans Futter gehen?
Nee, man könnte zum Beispiel eine eigene Futterstelle für die Eichhörnchen einrichten. Also ich finde es ja toll, dass er eben Eichhörnchen am Balkon oben hat. Ich glaube, im dritten Stock war es, oder? Und dass man, ich meine, die sind ja auch schön zum Beobachten. Und
ja, bis sie anfangen, alle Kästen runterzuschmeißen. Also das können durchaus Randalierer auf dem Balkon sein. Das möchte ich mal hinzufügen.
Das stimmt, natürlich. Das kann auch passieren. Also da muss man dann halt eben auch ein bisschen aufpassen. Aber ja, also wenn man die jetzt eben nicht füttern möchte, dann muss man halt wirklich eben Sachen anbieten, die jetzt ein Eichhörnchen eben nicht so toll findet. Also auf gar keinen Fall eben Haselnüsse oder Walnüsse oder solche Sachen.
Die Frage ist auch tatsächlich, was bietet man eigentlich an? Also wenn man, Sie haben ja gerade ganz demokratisch gemeint, es ist ein bisschen unsere Geschmackssache, wen wir füttern wollen und wen nicht. Aber es ist, glaube ich, bekannt, dass Tauben auch mit der Pommes von der Straße ganz gut klarkommen. Ich glaube, dem Rotkehlchen oder der Blaumeise ist damit nicht ganz so gedient. Das heißt also, wenn wir jetzt gezielt auch die Singvögel stützen wollen, bekommen die dasselbe wie ein Gimpel und wie ein Kernbeißer?
Ja, also man sollte halt schon eben auf die Bedürfnisse der Vögel praktisch eingehen. Also erstens mal eben keine Pommes füttern. Ich weiß schon, Sie haben jetzt auch nur gemeint, also wenn halt was auf der Straße runterfällt, klar, dann kommen die Tauben und Spatzen dran. Aber halt wirklich eben nur vogelgerechte Nahrung verwenden. Und da ist es eben schon so, dass eben manche Arten, wie zum Beispiel Amseln, Drosseln, Rotkehlchen, die sind eben Weichfutterfresser. Das heißt, die können jetzt mit harten Körnern eigentlich relativ wenig anfangen, also jetzt mit so harten Sonnenblumenkernen, sondern die haben eben lieber Rosinen oder sagen wir auch einen weichen Apfel oder so, den man rauslegt, und an dem fressen die. Oder auch Getreideflocken, die kann man sogar ein bisschen in Öl tränken oder eben mit Öl verrühren, dann ist vielleicht noch nahrhafter, gerade jetzt bei ganz kalten Temperaturen im Winter. Aber Buchfinken, Gimpel, Kernbeißer oder so, die freuen sich jetzt eben wirklich über ölhaltige Sämereien und eben auch harte Kerne. Also gerade so ein Kernbeißer, der kann ja sogar einen Kirschkern knacken, um da eben wirklich innen an das Eiche dran zu kommen und das zu fressen. Also von dem her, der hat da bestimmt keine Probleme.
Wir haben noch einen Hörer zugeschaltet aus Sachsen, Herr Sonntag. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo, ich glaube, bei Ihnen geht es um die Herkunft des Vogelfutters, oder?
Ja, mich interessiert mal, es gibt ja zum Beispiel für Fahrzeuge und für Heizungsanlagen, da wird immer die Umweltbilanz geprüft, muss sogar gesetzlich vorgeschrieben geprüft werden. Aber die Herkunft des Futters und der Transport des Futters, diese ganze Ökobilanz, der Anbau des Futters und auch Importfutter wird ja mit angeboten, Sesam und verschiedene andere bei uns gar nicht wachsende Produkte. Wer prüft denn das mal? Welche Auswirkungen das auf die Vogelwelt hat, wenn vielleicht sogar Wälder abgeholzt werden, um Vogelfutter anzubauen.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, Frau Feders.
Und dann noch, Sie haben ja vorhin angesprochen, dass Sie in dem Baumarkt nichts Einheimisches mehr gefunden haben. Das wäre was für die Sendung Umwelt und Verbraucher, denn die Medien sind ja laut Bundesverfassungsgericht der Wachhund der Gesellschaft. Warum ist das denn so? Wieso bieten die nichts Einheimisches mehr an, was der Gemeinschaft nützt? Vogelschutz ist ja Gemeinwohl anbieten.
Ja, ich glaube, sie bieten einfach das an, was nachgefragt wird. Aber natürlich liegt es an uns und deswegen haben wir auch diese Sendung, aufzuklären, was tatsächlich ökologisch sinnvoller wäre. Wir würden ganz gerne auf Ihre erste Frage mal eben eingehen, nämlich nach der Ökobilanz der Vogelfutter, die man hier kaufen kann. Frau Fedder, Sie haben da sicherlich Ihre Erfahrungen.
Ja, also da sind wir als Verbraucher natürlich gefragt, dass wir uns da auch verantwortungsvoll verhalten und das Richtige tun. Für uns ist einfach die ökologischste Art und Weise, Vögel zu füttern, ist, sie aus dem eigenen Garten, mit den Produkten des eigenen Gartens zu füttern. Das heißt, wir pflanzen und sehen Pflanzen an, die Futter produzieren. Wir haben es dann absolut regional, regionaler geht es nicht. Und wir haben eine Top-Ökobilanz, solange wir das solange die Vögel damit nicht ganz über den Winter reichen, irgendwann müssen wir zukaufen. Und dann ist es natürlich schon so, man muss im Hinterkopf behalten, dass auf den Feldern, auf denen die Sonnenblumen angebaut werden und auch andere Vogelfutterarten, das ist sozusagen ein zweischneidiges Schwert. Wir verbrauchen dort Lebensraum. Die Sonnenblumen werden irgendwann im Herbst geerntet. Und es bleibt eine kahle Fläche zurück, damit wir nachher in den Städten und in den Dörfern dort die Vögel füttern können. Wir zerstören aber im Prinzip wieder ein Biotop. So, das müssen wir beim Füttern im Hinterkopf behalten. Deswegen plädiere ich einfach dafür, so viel wie möglich im eigenen Garten dort Futter anzubieten, und zwar aus dem eigenen Garten. Und das ist nicht nur das Körnerfutter, das ist da spielt ganz viel mit hinein.
Sie hatten Äpfel vorhin schon angesprochen. Ne?
Genau, unsere Obstbäume und Obststräucher sind ein hervorragendes Vogelfutter. Das weiß ja jeder, der eigene Obststräucher und Bäume im Garten hat, dass es sich dafür meistens noch andere Interessenten, dass sie sich da einfinden. Und genauso Nussbäume sind ja unheimlich begehrt jetzt den ganzen Herbst und Winter lang. Und wir können einfach wahnsinnig viel tun. Auch natürlich, ich will es nochmal wiederholen, dass wir Insekten auch in unserem Garten zulassen sollten. Wir sollten den Garten möglichst insektenfreundlich machen, um eben die Vögel auch nicht sozusagen den ganzen Winter über, also einige Vogelarten sind einfach Insektenfresser. Die sind deutlich glücklicher, wenn sie auch im Winter noch mal hier und da ein Insekt finden und nicht nur Sonnenblumenkerne.
Frau Nelson, wenn Sie jetzt Ihren Interessenten sagen, wo sie Vogelfutter besorgen sollen, was raten Sie denen?
Ja, also ich kann mich erstmal nur anschließen dem, was Frau Feders schon gerade gesagt hat. Und es hilft halt eben, wenn man jetzt nicht so oft eben dieses ganz billige Vogelfutter kauft, das eben in Discount-Supermärkten oder so gibt. Weil das halt wirklich oft, es kommt, wird angebaut in Polen oder so, halt auch in Ländern, wo jetzt eben die Standards, sagen wir, nicht so hoch sind, wo auch viele Chemikalien, Pestizide und so verwendet werden. Und wir wollen ja natürlich nicht der Vogelwelt dort schaden, wo das Futter herkommt, damit wir unsere Vogelwelt unterstützen können. Es gibt natürlich den NABU, der verkauft Vogelfutter. Auch wir LBV verkaufen Vogelfutter. Also da ist schon eher ökologisch hochwertigeres Futter, das da angeboten wird. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel auch mit Landwirten zusammen, wo einfach regional eben Futterpflanzen angebaut werden, die dann oft eben nicht komplett abgeerntet werden, wo eben auch ein bisschen was am Feld stehen bleibt, eben einfach für die regionalen Vögel, die dort vorbeikommen, und der Rest dann aber verkauft wird und eben in den Städten verfüttert werden kann.
Dann hoffe ich, dass Herr Sonntag die Möglichkeit hat, Schlehen und Walnüsse und Äpfel in seinem Garten zu pflanzen oder da schon hat.
Genau, das ist natürlich immer das Beste, wenn man es direkt vor Ort selbst anbieten kann und dort eben was pflanzt. Da ja, das ja. hilft am meisten.
Lassen Sie uns noch einmal einen Blick werfen in dieser Sendung auf die Gestaltung von Gärten. Sie haben es ja, Frau Fedders, noch öfter angesprochen, dass so ein Garten einfach auch viele Landschaftselemente vereinen sollte. Da spielt Wasser eine Rolle, vielleicht auch Totholz. Nun ist jetzt nicht jeder der Freund von der großen Wildnis. Also das muss man ja auch beachten, dass die Ästhetik oder das ästhetische Empfinden des Einzelnen auch eine Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz kann man ja dennoch ein paar Elemente einfügen, die einfach für mehr Vielfalt sorgen. Wie könnte denn so ein Garten aussehen, bestenfalls?
Ja, also da sprechen Sie auch etwas an. Da haben viele Gärtner dann ein Problem mit. Die Ästhetik ist ein unheimlich wichtiger Aspekt bei der Gartengestaltung. Aber es ist auch ein Irrglaube, wenn man denkt, ja, ein Naturgarten ist grundsätzlich unordentlich und man lässt einfach nur alles wuchern und wachsen. Es gibt Naturgärten, die sind nach ganz traditionellem Gartendesign aufgebaut. Es wurden nur gewisse Dinge berücksichtigt. Also wir haben eben dann nicht die Kirschlorbeerhecke, wir haben kein Bambus, wir haben stattdessen eine Weißdornhecke oder eine Hainbuchenhecke. Statt einer Forsythie oder mehreren Forsythien haben wir verschiedene andere Frühblüher. Also ganz besonders eignet sich die Kornellkirsche als Forsythienersatz. Sie ist sie blüht auch ungefähr um die gleiche Zeit. Sie blüht gelb, etwas blassgelber und zieht unheimlich viele Bienen im Frühling an. Also wenn man bei der Gartengestaltung darauf achtet, da schon im Prinzip zwar ein wirklich traditionelles Design anzuwenden, so wie man das gerne haben möchte, wie man möchte, dass der Garten aussieht, aber dann die entsprechende Bepflanzung nutzt, dann wird es ein wunderschöner Garten. Wir können eine Blumenwiese anlegen, die sieht wunderschön aus im Sommer. Da finden sich viele, viele körnerfressende Vögel ein. Und sie ist optisch halt ein absolutes Highlight und macht glücklich, würde ich sagen.
So eine Wildblumensaat.
Eine richtige Wildblumensaat. Mhm. Natürlich nicht unbedingt das Saatgut aus dem Discounter. Da gibt es große Unterschiede. Was wollen wir haben? Wollen wir nur eine Blühmischung mit Ackerblumen wie Mohn und Kornblume haben? Oder wollen wir wirklich eine dauerhafte Blumenwiese, die einmal angelegt wird und dann für viele Jahre wunderschön aussieht? Das ist natürlich ökologisch dann nachher das hochwertigere Produkt auch. Da finden sich unheimlich viele Schmetterlinge, Vögel und Heuschrecken und viele, viele weitere Insekten ein und Spinnen. Und es ist ein absoluter Hotspot nachher auch der Artenvielfalt im Garten auf jeden Fall. Man kann Totholz sehr attraktiv einsetzen im Garten. Also das muss überhaupt nicht sein, dass man da jetzt denkt, oh, ich lasse alle heruntergefallenen Äste liegen oder ich schmeiße einfach immer nur den Heckenschnitt und den Baumschnitt irgendwo hin und ärgere mich dann, dass das unordentlich aussieht. Man kann daraus ganz tolle Sachen bauen. Man kann natürlich auch eine Gartenecke, die wenig genutzt ist, die wir oder die ansonsten, sag mal, ein bisschen aus dem Blickfeld normalerweise verschwindet, die können wir natürlich ganz hervorragend dafür nutzen, dass wir dort Totholzprojekte realisieren. Wir können eine Benjeshecke bauen. Viele, viele Leute.
Was ist das?
Eine Benjeshecke ist eine Hecke aus Totholz. Also wird einfach im Prinzip der Heckenschnitt, der Baumschnitt, wird heckenartig aufgeschichtet. Und dort finden viele, viele Tiere Unterschlupf. Der Igel und Rotkehlchen, Zaunkönig können dort brüten. Also es ist ein ganz toller Raum, in dem es viele Insekten gibt, weil viele Insekten sich von Totholz ernähren und dort den Unterschlupf brauchen. Und das wiederum ist natürlich dann ein absoluter Hotspot für die Artenvielfalt im Garten. Und natürlich ist ein Teich wunderschön. Beim Teich muss man dann aufpassen, dass man keinen steilwandigen Teich baut. Oder wenn man steile Wände hat, dann noch relativ viele Ausstiegsmöglichkeiten anbietet. Nicht nur in eine Ecke, sondern durchaus an mehreren Stellen des Teiches anbietet. Und auf Technik möglichst verzichtet. Und was ganz wichtig ist, ist vielleicht einfach mal mit einem fischfreien Teich zu versuchen. Also da braucht man auch keine Angst vor Mücken zu haben. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben überhaupt keine Mücken in unserem fischfreien Teich, weil es dort so viele Wasserinsekten drin gibt. Da haben die Mückenlarven keine Chance. Die werden nicht nur von Fischen gefressen.
Wir haben eine Zuschaltung von Frau Formes aus Bedburg. Ich glaube, Sie haben einen Garten, oder?
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen
zusammen. Ja, ich habe einen Garten und habe von Anfang an versucht, ihn also wirklich Garten für Tiere zu machen. Und ich muss also auch sagen, wenn das hat nichts mit Wildtieren zu tun. Also dass man also da so einen völlig chaotischen Garten vor sich hat oder so. Man kann also zum Beispiel, weil Sie eben von Totholz sprachen, ich habe die Beetumrandung mit Baumstämmen gemacht. Das hat nur zur Folge, also nach 5, 6 Jahren ist das nur noch Mehl. Also die zuerst kann man wunderbar die Insekten da drin beobachten, aber dann wird das langsam aber sicher, lösen die Insekten praktisch diese Sachen auf und man muss erneuern. Aber ich wollte auf jeden Fall noch sagen, also ganz wichtig, habe ich festgestellt, ist, so kleine Ecken zu schaffen. Das kann hinterm Gartenhäuschen sein oder so, zum Beispiel mit Holzstücken. Da ist der Zaunkönig unheimlich aktiv zum Beispiel und versteckt sich da immer drin. Oder jetzt das Laub mache ich zu so Laubhaufen. Und das, wenn ich, kann ich am anderen Jahr oder zwei Jahre drauf dann wirklich als Gartenerde verwenden. Mhm. Und das ist also, und die in der Zeit sind da die Insekten zu Hause. Aber ich fütter trotzdem ein bisschen zu, eigentlich das ganze Jahr über, ganz einfach, um beobachten zu können. Und da habe ich aber festgestellt, möglichst viele Futterstellen zu machen, anstatt nur an einer Stelle. Denn das sorgt dann für stressfreieres Fressen für die Vögel, wenn die sich verteilen können.
Ja, das sind ja auch territorial, ne? Die wollen sich auch nicht mehr ins Gehege kommen.
Genau. Und eine Sache vielleicht noch zu den Exoten. Also wenn man einen Garten übernimmt, also als ich den Garten übernommen hatte, steht hier immer noch eine Palme. Eine große, hohe Palme. Und zuerst dachte ich, passt gar nicht in meinen Garten. Aber ich habe sie erstmal stehen lassen und festgestellt, wie sehr diese Palme die Tiere anzieht. Denn das, was von den Stängeln, die immer abfallen, stehen bleibt, ist wie ein Insektenhotel. Und dann kommen natürlich auch die Vögel oder die Eichhörnchen. Und die Wolle, die da drin ist, die wird unheimlich für den Nestbau verwendet. Mhm. Also man sollte immer erstmal gucken, was passiert denn mit dem, was da drin ist.
Bevor man es abholzt. Ja, ist ein sehr guter Hinweis. Ein bisschen Ruhe bewahren und schauen, wie es sich eingliedert.
Mhm. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Beobachtung. Und dann ist es auch genau die richtige Entscheidung, das stehen zu lassen. Die Palme stehen zu lassen und den Insekten weiterhin da auch diese Wolle und die Unterschlupfmöglichkeiten zu bieten.
Mhm. Ja, das ist, oder zum Beispiel wilde Karde, was Sie eben ansprachen von den Nachtkerzen in diesen Trichtern von den wilden Karden. Da fangen sich auch unheimlich viele Insekten und das zieht die Vögel auch an.
Frau Formes, können wir Ihren Garten der Öffentlichkeit zeigen? Sollen wir hier noch einen Tag des offenen Gartens aussprechen? Das klingt so, als hätten Sie hier den idealen Projektgarten. Ja. Sie müssen ein bisschen aufpassen.
Ich weiß nicht. Nur, vielleicht noch einen Tipp für Leute, die so ein bisschen scheuen. Man muss ja nicht den ganzen Garten jetzt zum Beispiel nur mit einheimischen Pflanzen. Also ich zum Beispiel mag unheimlich gerne Kamelien. Also habe ich dazwischen immer wieder mal eine Kamelie gesetzt. Mhm. So, das kann man mischen und trotzdem, das stört die Vögel zum Beispiel oder die Tiere überhaupt nicht.
Mhm. Überhaupt gar nicht. Also da bin ich auch dafür, dass man auf gar keinen Fall da jetzt sagt, es muss alles raus, was nicht einheimisch ist. Also was einem gefällt, ruhig drinnen lassen, aber dann eben durch einheimische Arten ergänzen und nicht nur Exoten verwenden, nicht nur die Kirschlorbeerhecke und Rasen, sondern ruhig ein bisschen Struktur schaffen, ein bisschen was anbieten und dann kann auch die eine Forsythie stehen bleiben, da können die Kamelien drin bleiben. Also das macht überhaupt gar nichts.
Genau, weil es ist ja eigentlich die Vielfalt, die es immer ausmacht. Ne? Also Sie haben da wirklich jetzt schon so viele Punkte angesprochen und das ist alles perfekt, was Sie machen. Also es klingt wirklich wie der Traumgarten für die Vögel. Und eben, wenn man einfach nur lauter kleine Sachen macht, dann kriegt man eben auch die Vielfalt und da kann dann eben gerne nochmal der Rasen dazwischen sein, wo eben die Kinder spielen können und so weiter. Und auch, was Sie angesprochen haben, dass eben manche Leute vielleicht ein bisschen sich überwältigt fühlen oder halt nicht wissen, wo sie anfangen sollen mit so einem naturnahen Garten. Eben einfach mal ein bisschen was wachsen lassen und mal schauen, was draus wird. Und man kann sich auch immer wieder ändern. Also es muss ja nicht, wenn es ein Jahr mal so ist, heißt ja nicht, dass das nächste Jahr wieder genauso sein muss. Dann kann man ja eben was anderes probieren.
Also ich denke mal, das ist sowieso ein Punkt, da muss man sich mit abfinden, dass der Garten ist nie der gleiche. Also da, wenn man ein bisschen wachsen lässt oder so, sieht er natürlich immer im anderen Jahr ein bisschen anders aus. Aber gerade das ist eigentlich schön.
Genau, das ist es ja eben. Das macht spannend und man sieht wieder, was kommt heuer, was war letztes Jahr da und so. Also es ist ja immer was Neues.
Frau Frommes, ich habe leider die Nachrichten ein bisschen im Blick. Sagen Sie uns noch ganz kurz, gibt es irgendeine Vogelart, die jetzt seit kurzem erst bei Ihnen ist im Garten? Haben Sie was Neues beobachtet?
Nein, was Neues nicht. Also wir haben unheimlich viele Vögel, also vor allen Dingen Specht, Grünspecht, Mittelspecht und so. Und natürlich so die Meisen und Amseln und Heckenfraunellen oder so. Aber ich habe jetzt also in letzter Zeit keine neuen Vögel beobachtet. Im Gegenteil, es geht zurück. Also das muss ich
trotz
sagen.
Trotz Ihres Gärtnerns. Gut, traurigen Hinweis nehme ich mit, aber es klingt ja doch sehr vielfältig bei Ihnen. Vielen Dank für diese Eindrücke und wir hören uns weiter nach den Nachrichten. Gimpel, Drossel, Fink und Star, vogelfreundliche Gärten und Balkone sind heute unser Thema. Meine Kollegin Britta Mersch ist ins Studio gekommen. Sie hat mit dem Telefonteam zusammen die Hörerinnen und Hörerfragen aufgenommen. Und ja, Frau Mersch, was interessiert denn die Vogelfreunde draußen?
Also wir haben wirklich eine ganze Menge Fragen zu allen möglichen Themen bekommen. Ich würde jetzt mal mit den Pflanzen starten, weil da zum Beispiel die Frage kam so erstmal ganz allgemein, welche Sträucher eignen sich, welche Büsche eignen sich, wo soll man vielleicht dann auch mal nachfragen im Baumarkt oder im Pflanzenmarkt, wo man dann eben die Pflanzen kauft, dass man da vielleicht auch ein bisschen beeinflussen kann, was dann stärker in den Gärten gepflanzt wird.
Also eine gute Nachricht ist, dass unsere Obststräucher und Obstbäume ganz beliebt sind bei den Vögeln. Also da kann man gar nicht viel verkehrt machen. Es muss jetzt nicht unbedingt Kiwi sein, sondern Apfel, Kirsche, Kornelkirsche hatte ich vorhin schon mal genannt. Ganz toll, auch als Forsythienersatz. Brombeeren, Himbeeren, davon profitieren unheimlich viele Vogelarten und Insekten. Das ist schon mal eine richtig gute Wahl. Ansonsten Weißdorn ist eine hervorragende Pflanze für den Garten. Holunder, Wildrosen. Es müssen aber gar nicht unbedingt Wildrosen sein. Wir brauchen einfach nur Rosen, die auch Hagebutten bilden. Am besten relativ klein. Wer eine Kletterrose hat oder einen Bereich, der beklettert werden, brankt werden kann, diese großen Ramblerrosen sind ganz hervorragend geeignet. Also besser geht's gar nicht. Das ist fast wie so eine eierlegende Wollmilchsau, weil die Hagebutten produziert, die im Winter von den Vögeln gefressen werden. Oder ja, wenn sie lange trägt, dann eben bis in den Winter hinein. Sie sind bestachelt, diese Rosen, sodass Vögel dort richtig sichere Nistplätze finden können, was natürlich ganz wichtig ist im Wohnbereich in den Ortschaften, wo es viele, viele Fressfeinde gibt. Dort gibt es Katzen meistens ja im Übermaß und vor diesen und nicht jeder Vogel nutzt Nistkästen, sondern viele Vögel brauchen Büsche, Bäume, Geäste, in dem sie brüten können und das sind natürlich bedornte, bestachelte Büsche wirklich hervorragend geeignet, um den Vögeln sichere Nistplätze zu bieten. Und eine ganz hervorragende Pflanze für den Naturgarten ist auch der Efeu. Den hat man immer gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber diese Pflanze hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Sie blüht und fruchtet außerhalb der üblichen Zeiten. Die blüht erst im Herbst, wenn alles andere schon verblüht ist und trägt ihre Früchte nachher ab Ende des Winters bis in den März hinein, wenn in der Natur im Prinzip alles schon leer gefressen ist. Dann kommt der Efeu und bietet den Vögeln nochmal, was sie im Prinzip jetzt gerade brauchen, vitaminreiche Früchte, um in den Frühling zu starten.
Frau Nelson, wollen Sie noch ergänzen?
Also ich glaube, da ist jetzt wirklich schon sehr viel genannt worden. Also die Schlehe zum Beispiel, das ist natürlich auch noch eine Pflanze, die wirklich große Dornen hat und die eben hilft. Also gerade auch die Katzen, das sind ja wirklich ein Problem im Siedlungsgebiet, dass da eben oft welche unterwegs sind, die eben auch dann die Jungvögel vor allem gefährden oder auch die Nester. Sonst vielleicht auch noch, also eben Haselnusssträucher haben wir vorher schon angesprochen, ein Walnussbaum, das ist natürlich auch ein ganz toller, oder auch eine Eiche, also wenn man halt einen großen Garten hat, man muss natürlich immer alles entsprechend sehen und entsprechend pflanzen, also man kann jetzt keine Eiche eben in einen kleinen Garten setzen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann also ist das wirklich ein ganz toller Baum, der jetzt auch vielen Insekten das ganze Jahr über eben Unterschlupf und Brutstätten und so bietet, was dann eben wieder gut ist für die Vögel, aber eben auch für Igel, Eichhörnchen und so weiter.
Frau Mersch.
Ja, es gab auch eine Hörerin, die dann gesagt hat, wenn man zum Beispiel ein neues Haus kauft und da dann schon Pflanzen hat im Garten, dass man vielleicht erstmal ein Jahr beobachtet und guckt, wie sich die Vögel da entwickeln, ob da Vögel sind, also nicht direkt alles zurückschneidet. Und andererseits fragt auch eine Hörerin, wann denn ein guter Moment ist, um dann auch Pflanzen zu schneiden oder sie dann eventuell auch auszutauschen. Also gibt es da vielleicht nochmal Tipps, wie man da vorgehen kann?
Ja, da ist der Herbst natürlich besonders geeignet. Also wenn es nicht gerade friert, dann sollte man solche Arbeiten im Herbst vornehmen. Auf keinen Fall irgendwann während der Brutsaison der Vögel, sondern das außerhalb dieser Zeit machen, um die Tiere zu schonen, dass sie nicht gestört werden. Und jetzt, solange es frostfrei ist, kann man im Prinzip da alles einpflanzen, was man gerade möchte. Ja.
Okay. Es ist ja gerade schon kurz das Stichwort gefallen. Also wie garantiert man dann auch, dass das Futter wirklich bei den Vögeln ankommt und dass nicht zum Beispiel die Ratten das auffressen oder die Tauben auffressen? Können Sie das nochmal erklären? Also wie geht man wirklich vor, dass wenn Ratten kommen, also wenn Ratten sich für das Futter interessieren?
Frau Nelson?
Also man kann ja eben aufpassen oder eben, also man soll halt eben nur so viel Futter auch anbieten, wie die Vögel halt wirklich fressen. Und vor allem auch die Futterstellen eben sauber halten. Also sprich, wenn da jetzt eben viel Futter auf den Boden fällt. Es gibt natürlich ein paar Arten, die fressen das Futter am liebsten vom Boden. Also gerade zum Beispiel Buchfink oder auch andere Finkenarten, die gehen eigentlich immer lieber unter die Futterstelle und räumen dort sozusagen zusammen. Aber trotzdem, dass man da einfach schaut, dass da eben nicht zu viel herumliegt, weil das könnte dann eben Ratten anlocken.
Das
Aber
heißt,
ich denk mal,
das Ganze so hochzuhängen, ja, ist auch schon eine Methode, um Ratten fernzuhalten?
Genau, das wäre es auch. Und vor allem, wenn man dann eben noch drunter eben dann sauber macht oder eben da Vögel hat, die eben auch die Samen fressen, die jetzt eben, sagen wir, von so einer Futtersäule eben runterfallen, dann dürften da eigentlich keine Ratten hinkommen.
Ich frage so penetrant nochmal nach, weil tatsächlich sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer, unter anderem auch Herr Böttcher, gerade nochmal nachgefragt hat, was er tun kann, um die Ratten fernzuhalten. Und ich denke ja, dass die meisten doch durchaus Futterhäuser hochhängen. Also klettern können Ratten ja nicht, ne?
Doch. Die klettern da auch hoch. Und wir haben das tatsächlich auch gehabt, das Problem. Aber wir haben das so gelöst, dass wir ein Auffangbrett unter das Silo gehängt haben, sodass alles, was die Vögel so wegklaren, also nicht nur unter das Silo, sondern auch unter das Futterhäuschen, dass alles, was die Vögel so über den Rand stoßen und was alles runterfällt, dass das von einem Auffangbrett aufgefangen wird, was dann abends gesäubert wird.
Sodass die also gar nicht durch den Garten laufen merken, ach, da oben ist was.
Es fällt nicht auf den Boden, wo es dann am Ende nachher nicht gefunden wird von den Vögeln und dann in der Nacht die Ratten kommen, sondern es fällt in ein Auffangbrett und ist dann nicht gleich den Ratten zugänglich.
Es gab auch noch Fragen zum Thema Katzen, also dass Katzen dann die Situation ausnutzen und die Vögel fressen wollen. Also kann man da irgendwas tun? Gibt es dann auch diese Möglichkeit mit dem Hochhängen, dass die Vögel vielleicht gar nicht am Boden sind? Also was kann man da beachten?
Genau, das kann man natürlich machen, aber ich meine, das Beste wäre natürlich, wenn man die Katzen drinnen hält. Also es sind ja eigentlich Katzen, sind jetzt nicht Tiere, die bei uns in der natürlichen Umwelt vorkommen, sondern es sind Hauskatzen, sind dann eben verwilderte Hauskatzen, die eben halt auch draußen unterwegs sind. Und das Problem ist ja, die fressen jetzt nicht nur Vögel, sondern die fressen ja auch andere, eben kleine Säugetiere, was weiß ich, eine Haselmaus oder so kann der Katze zum Opfer fallen, aber auch Reptilien. Also da sollte man wirklich darauf achten, dass man Katzen vielleicht eben nur unter Aufsicht hinauslässt und natürlich eben die Futterstellen und so eben sicher für die Vögel gestaltet. So wie eben vorher die eine Hörerin schon gemeint hat, eben einfach viele verschiedene kleine Futterstellen helfen auch und sind besser als jetzt eine große. Das hilft vielleicht auch gegen Ratten noch einmal besser, dass man jetzt eben nicht eine große Futterstelle hat, wo eben viel runterfällt und wo die Ratten dann eben auch sofort wissen, ja, da ist eben Futter angeboten, da müssen sie hin. Sondern wenn man das eben einfach ein bisschen versteckt, verteilt eben über den ganzen Garten, wenn man die Möglichkeiten hat oder sagen wir auch ein bisschen in die Sträucher oder direkt neben einen Strauch hängt, wo die Vögel sich dann auch gleich verstecken können. Das ist halt auch ganz wichtig. Also wenn da dann eben Sträucher sind wie eine Schlehe oder so, die eben große Dornen dran hat, da ist der Vogel dann sicher drinnen und die Katze kann da eben nicht nach und den eben noch fangen.
Es gibt auch noch Fragen zum Thema Trinken. Also wenn man jetzt eine Trinkstelle hat, eine hat sich zum Beispiel zufällig entwickelt hier von einem Hörer und er sagt, soll man dieses Vogelbad jetzt stehen lassen? Also wo die baden, wo die trinken? Wie kann man auch verhindern? Gibt es da irgendwelche Materialien, dass das Wasser einfriert? Also was ist da zu beachten beim Thema Trinken?
Genau, also es ist ganz wichtig, dass man eben beachtet auch, dass die Vögel trinken müssen, dass eben Wasser ganz wichtig ist, eben nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Baden, also eben Gefiederpflege und so. Und wenn sich dann eine natürliche Stelle entwickelt hat, ist ja das toll. Also eben alles, was irgendwie in der Natur eben entsteht oder eben angeboten wird, das nehmen die Vögel natürlich ganz liebend gerne an. Und vor allem auch da wieder darauf achten, dass das eben vielfältig ist. Also dann, wenn das eine natürliche Wasserstelle ist, wird die wahrscheinlich austrocknen und dann vielleicht wieder an einer anderen Stelle entstehen. Dann können sich eben auch Bakterien und Keime oder so nicht so ausbreiten. Weil wenn man jetzt eben selbst, sagen wir, so eine Plastikschale oder auch eben eine Keramikschale aufstellt, aus der die Vögel Wasser holen können, muss man da auch wieder ganz genau darauf achten, dass die eben sauber ist. Also dass man da halt das Wasser täglich wechselt. Weil ist ja genauso wie auch bei uns Menschen, wenn eben viele Vögel, viele Menschen immer an einen Ort kommen, dann ist halt eben der Austausch von Keimen, Viren und so ist dann natürlich gegeben. Und das sollte man halt minimieren oder halt eben schauen, dass da keine Probleme entstehen. Und da halt auch immer weiter beobachten. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Eben sobald man sieht, dass da vielleicht ein kranker Vogel eben auch auftaucht, dann eben sofort aufhören mit dem Füttern, die Wasserstelle eben trockenlegen, damit da sich da eben nichts weiter ausbreiten kann.
Mhm. Frau Feders? Ja, da würde ich gerne noch was sagen zu der eingefrorenen Tränke. Wenn wir mal wieder eine längere Frostphase haben, dann ist das natürlich ein Problem. Man kann dann die Tränke regelmäßig wieder neu mit Wasser befüllen. Das wäre die eine Möglichkeit. Aber es gibt auch die Möglichkeit, also mit ganz einfachen Mitteln eine frostfreie Tränke zu bauen. Ich habe es in meinem Buch beschrieben. Es ist ganz simpel mit einem großen Blumentopf und einer Schale obendrauf und unten rein in den Blumentopf kommt eine Kerze. Und die allein, also die wärmt gar nicht so doll, aber es reicht, das Wasser frostfrei zu halten. Aber dann auch natürlich tägliches Wechseln ist das absolute A und O, um die Verbreitung von Krankheitserregern einzudämmen. Mhm.
Genau, die Reinigung vom Wasser war das. Es kamen auch Fragen nochmal zur Reinigung der Futterstellen, wie oft man das machen soll, was da wichtig ist, auch zu beachten.
Tägliche Reinigung ist wirklich wichtig. Also wir sehen das an den Grünfinken im Sommer, da geht das Grünfinkensterben um. Ich weiß nicht, da haben sicherlich manche Gartenbesitzer schon mal so einen aufgepluderten, wenig scheuen Grünfink entdeckt. Die stecken sich besonders an Futterstellen, an Tränken mit den Trichomonaden an, die diese Krankheit verursachen. Und es ist natürlich ganz furchtbar. Also die Vögel, diese Krankheit führt immer zum Tod. Und da ist es umso wichtiger, dass gerade im Sommer jeden Tag Tränken gründlich gesaubert werden, also wirklich desinfiziert, nicht mit chemischen Mitteln, sondern mit kochendem Wasser. Das ist absolute A und O. Und in diesem Fall sind Futtersilos immer zu bevorzugen, statt der Bodenfütterung, um die Verschmutzung durch Fäkalien zu verringern.
Genau, ich möchte da vielleicht noch hinzufügen, man soll sich jetzt aber bitte nicht abschrecken lassen, dass das alles zu kompliziert klingt und oh, das ist dann auch so viel Arbeit, sondern ich glaube, wichtig ist eben auch, also es ist natürlich wichtig eben, dass man sauber hält, aber eben auch, dass man einfach beobachtet und da eben sozusagen ein bisschen Common Sense eben auch verwendet und einfach eben mal drauf schaut, eben passiert was und wie schaut es eben aus, kommen die Vögel, bekommen die ihr Futter und es sind dabei jetzt eben keine kranken Vögel zum Beispiel. Mhm.
Marliese Sondermann hat sich noch gemeldet mit zwei Fragen. Also einmal wundert sie sich, dass sie zwar was aufgebaut hat, aber keine Vögel kommen, also fragt, woran das liegt. Und sie hat beobachtet, dass sie mal trockene Mehlwürmer ausgelegt hat und die wurden nicht gefressen und wollte auch fragen, wie das sein kann.
Das ist vielleicht auch, natürlich interessante Beobachtung. Entschuldigung, wenn ich da...
Nee, ja. Ich wollte auch genau an Sie diese Frage spielen, okay. Nämlich auch mit der angeschlossenen Frage, wann man eigentlich was füttert, also wann man auf Weichfutter geht und wann es vielleicht hartes Futter sein soll. Aber schildern Sie erstmal Ihre Beobachtung.
Genau, also es ist halt so, wir können das Futter ja nur anbieten und ob die Vögel dann kommen oder nicht, das müssen die selbst entscheiden. Vögel haben ja den Vorteil, dass sie fliegen, dass sie recht mobil sind und eben viel herumkommen, daher ist es eben für die wahrscheinlicher, dass sie eine Futterstelle entdecken, wenn man die jetzt neu aufstellt, als jetzt zum Beispiel für Reptilien oder so, die halt einfach langsamer unterwegs sind und das eben nicht so schnell finden. Man muss natürlich auch einfach mal beobachten, welche Vögel kommen bei mir in der Umgebung vor, was sehe ich und dementsprechend dann eben auch das Futter anbieten. Mehlwürmer, wenn die nicht angenommen werden, dann ist es vielleicht ein gutes Zeichen. Vielleicht gibt es so viele Insekten in der Gegend, da fressen die Vögel natürlich viel lieber eben frische, lebende Insekten, als da jetzt eben getrocknete getrocknete Mehlwürmer sich zu holen. Also das könnte man als gutes Zeichen sehen. Es kann natürlich auch bedeuten, dass es einfach eben nicht so viele Vögel in der Gegend gibt und daher eben kein Bedarf ist, dass die da jetzt eben Futter brauchen und untersuchen. Also das müsste man einfach eben mal ausloten und eben schauen, was sich da tut und was der Fall ist.
Da möchte ich gerne auch nochmal ergänzen. Also Vögel sind natürlich auch unheimlich Feinschmecker. Also wenn ein Nachbar irgendwo ein, zwei Häuser weiter vielleicht die geschälten Sonnenblumenkerne anbietet, dann sind die Vögel auch wirklich faul und fressen lieber die, als jetzt in den Garten zu kommen, wo es nur die ungeschälten, andersrum, wenn jemand ungeschälte, Sie wissen schon.
Die Vorbereiteten.
Die sind faul und haben überhaupt gar keine Lust, die Schalen zu knacken. Und wenn jemand anders in der Nachbarschaft auch schon Mehlwürmer füttert, dann ist vielleicht die Nachfrage da bei den Vögeln gar nicht so groß.
Aber mir stellt sich trotzdem die anschließende Frage, auch wenn wir jetzt ein bisschen auf den Winter schauen, aber es kommt das nächste Frühjahr und der LBV und auch der NABU empfiehlt ja inzwischen, weil eben die Landschaft um die Gärten herum oft so ausgeräumt ist und die industrielle Landwirtschaft wenig Raum lässt für Vögel, dass wir eben auch im Frühjahr und im Sommer noch füttern. Wie muss man denn dann die Fütterung umstellen, Frau Nelson?
Genau, das ist natürlich ein guter Punkt, ja, das habe ich vorher vergessen. Also man soll schon die Fütterung da eben auch anpassen an die Jahreszeit. Also zum Beispiel Fettfutter im Sommer würde ich nicht raten, einfach auch, weil das Fett eben schnell ranzig wird, wenn es da eben in der Hitze hängt. Und das Fettfutter ist einfach eine wichtige, also Fett ist eine wichtige Energiequelle im Winter, wenn es wirklich kalt ist und die Vögel da schnell was brauchen. Was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass die meisten unserer Vögel eben dann brüten. Das heißt, die haben Jungvögel im Mai, Juni oder so. Und da ist ganz wichtig Insektennahrung. Also die Jungvögel, die können eigentlich nur aufwachsen und überleben, wenn sie eben Insekten haben. Und daher kann man da dann zum Beispiel auch Mehlwürmer oder so anbieten, Elterntiere dann eben entweder selbst fressen, weil sie ja natürlich auch einen höheren Energiebedarf oder eben einen Bedarf an Proteinen, Eiweißen und so haben, während der Jungen aufzucht, weil das ist wirklich anstrengende Arbeit natürlich, wenn da so 10 hungrige Mäuler im Nest sitzen und alle 10 Minuten oder was gefüttert werden wollen. Und da ist es dann eben wichtig, wirklich hochqualitatives Futter anzubieten, das eben schnell Energie liefert und wo die Vögel dann das eben eventuell auch an ihre Jungen weitergeben können. Mhm.
Ja, also man muss da auch berücksichtigen im Sommer, in der Brutzeit, dass wir da vor allem dann die Elterntiere füttern. Wir können diese Tiere mit Körnern unterstützen. Für die Aufzucht der Jungen sind ja in erster Linie Insekten gefragt. Und da machen wir einfach, oder das Beste, was wir da tun können, ist, dass wir unseren Garten pestizidfrei, insektizidfrei bewirtschaften, viele einheimische Pflanzen da haben, um die Insektenvielfalt dort zu fördern.
Mir hat auch gerade noch eine Hörerin geschrieben, Frau Dietz, die auch nochmal den Cornell-Kirschbaum lobt, den Sie ja auch, Frau Fedders, schon öfter angesprochen haben. Der ist nicht nur gut für die vielen Vögel in ihrem Garten, sondern aus den Früchten kann sie dann zum Teil auch noch Marmelade für Familie und Freunde kochen. Das ist doch eine Win-Win-Situation, denke ich mir.
Ja, absolut. Wie mit vielen anderen Obstbäumen und Sträuchern auch. Damit kann man gar nichts verkehrt machen.
Es kam auch noch eine Frage zu Nistkästen. Und zwar geht es da um die Frage, ob das sein kann, dass einige Vogelarten andere verdrängen und ob man da etwas tun kann. Also hier hat eine Hörerin beobachtet, dass erst Meisen da waren in den Nistkästen und dann kamen Spatzen. Und die haben dann Meisen und Schwalben das Leben schwer gemacht. Und sie hat sich darüber geärgert und sagt, sie möchte eigentlich da auch die Vielfalt fördern. Gibt es da Möglichkeiten, bei den Nistkästen auch den Vögeln zu helfen?
Frau Nelson, das ist, glaube ich, Ihr Spezialgebiet, oder?
Ja, kann ich gerne Antwort dazu geben. Natürlich, also Nistkästen, also die Vögel haben verschiedene Ansprüche an ihre Nisthöhlen und dann eben auch an die Kästen. Man kann zum Beispiel schon mal ganz einfach durch die Größe des Einflugslochs kann man schon mal regeln, welche Vögel da hineinpassen. So kann man zum Beispiel Blaumeisen oder Kohlmeisen fördern. Eben die Blaumeisen als die kleineren Meisenart, die brauchen eben nur ein kleineres Einschlupfloch, wo die Kohlmeise nicht durchpasst. Und wenn es ein größeres Loch ist, dann kann eben die Kohlmeise auch hinein. Kleiber zum Beispiel gut helfen, solange das Loch groß ist und er hineinpasst, kann er es dann noch zukleben, also mit Lehm, und macht es eben wieder kleiner, sodass es dann nur für ihn passt. Es ist halt wieder genau dieser Fall, wo wir Menschen eben was anbieten, bestimmte Vorstellungen haben und dann halt genau möchten, dass die Vögel reinkommen. Die Vögel sich aber einfach eben anpassen, je nachdem, welche Vögel da sind. Gerade Nisthöhlen sind halt wirklich sehr gefragt. Und da kann es halt schon oft schwierig sein, dass man dann nur genau die Art bekommt. Ist natürlich interessant, wenn da jetzt Hausspatzen reingehen, also Haussperlinge, weil das sind ja eigentlich sehr soziale Tiere. Das heißt, um die anzulocken, müsste man sicher so 3-4 Kästen auf einmal aufhängen, damit die dann wirklich da auch erfolgreich drinnen brüten. Wohingegen Meisen ja wirklich sehr territorial sind, eben Reviere verteidigen, wo eigentlich nur ein Meisenpaar in einem gewissen Umfeld jetzt eben vorkommt, und da braucht es eigentlich eben nur einen Nistkasten. Also man kann das eigentlich wirklich auch ein bisschen anpassen, eben je nachdem, welche Vogelart man da eben fördern möchte oder dem man besonders helfen möchte.
Muss ich eigentlich auch was beachten, also außer, dass ich den Vogelkasten am besten hochhänge, wo der günstig hängt, dass also weder Eichhörnchen da rankommen noch Katzen?
Das auch, also eben gerade wenn man schon höher hängt, dann ist er ja auch meistens eben sicherer, oder man soll es dann natürlich auch nicht irgendwie direkt unter das Dach, wo dann, sagen wir mal, ein Eichhörnchen eben von oben reinkommen könnte in den Kasten. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass es nicht in der prallen Sonne hängt und vielleicht gerade auch in unseren Breiten nicht unbedingt mit dem Einflugloch nach Westen, wo dann halt eben wirklich Wind und Regen und so eben da direkt in den Kasten hineingehen.
Guter Hinweis,
könnten.
Ja.
Genau, einfach mal so an die Sachen auch denken, ja.
Ja, ich würde da gerne noch ergänzen, dass man auch verschiedenste Nistkästen aufhängt. Also da haben natürlich die verschiedenen Vogelarten auch unterschiedliche Ansprüche, dass man Höhlen aufhängt, aber auch Halbhöhlen. Und Halbhöhlen hängt man am besten schon irgendwie in so eine kleine Nische rein, das bevorzugen zum Beispiel Hausrotschwanz und so weiter. Also auch da mehrere Nistmöglichkeiten anbietet. Und vielleicht auch Schwalben, in der Stadt auch Mauersegler berücksichtigt, die immer weniger Nistgelegenheiten finden. Ja.
Genau, ich glaube, die Vielfalt ist eigentlich immer, also es kommt jetzt so raus, also ob es jetzt im Garten ist und eben verschiedene Ecken und so anbieten oder eben auch bei den Nistkästen, beim Futter, einfach immer verschiedene Sachen und mal ausprobieren und dann schauen, wie es funktioniert.
Es gibt noch eine ganz kurze Frage, und zwar von Menschen, die jetzt nicht unbedingt einen Garten haben, sondern in Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen wohnen, und die fragen, macht es Sinn, in Parks auch Vogelfutter aufzuhängen? Und was ist, wenn man jetzt sehr hoch wohnt und da einen Balkon hat, also sagen wir mal im 7. oder 8. Stock, macht das da überhaupt Sinn zu füttern oder ist man da schon zu hoch?
Oh, Vögel kommen doch hoch, oder?
Würde ich auch Vögel sagen.
Also muss man halt einfach mal beobachten, eben welche da eigentlich noch kommen. Wenn das jetzt nur Mauersegler sind, die kommen sicher nicht an eine Futterstelle, weil die verbringen eigentlich die ganze Zeit ihres Lebens nur im Flug und suchen sich da eben Insekten und sind jetzt im Winter dadurch natürlich auch nicht bei uns. Jetzt noch zu der Frage, ob es Sinn macht, im Park zu füttern. Ich denke schon, weil eben so wie es vorher auch schon mal genannt wurde, wir füttern ja eigentlich, damit wir uns auch an den Vögeln erfreuen können. Das ist eben einfach was Schönes, dass wir die Vögel zu uns bringen, dass wir genau wissen, wo die Vögel hinkommen, wo wir sie genau beobachten können. Und das ist in einem Park natürlich auch ganz, ganz toll. Also da kommen ja so viele Menschen auch vorbei, die dann dort, sagen wir mal, auf einer Parkbank sitzen können und einfach mal in Ruhe die Natur genießen und eben beobachten, welche Vögel da hinkommen. Es gelten natürlich genau die gleichen Regeln, die wir jetzt schon besprochen haben, dass eben die Futterstellen auch sicher sein müssen. Vor allem im Park sind natürlich auch noch freilaufende Hunde, dass die da eben nicht die Vögel verschrecken oder eben gefährden können. Katzen ist natürlich auch wieder das Gleiche. Und es muss jemanden auch geben, der die Futterstelle sauber hält, also der sich darum kümmert und die jetzt eben immer wieder reinigt und eben auch schaut, dass da genug Futter da ist.
Ich bin mir ja juristisch nicht ganz sicher, aber Taubenfüttern im Park ist doch, glaube ich, in vielen Städten verboten, oder?
Genau, also bei Stadttauben ist es so, dass man die eigentlich eben nicht füttern darf oder füttern soll, weil ein Problem, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben, ist ja, dass die Vögel, die jetzt gefüttert werden, also die sozusagen da Vorteile haben von der Futterstelle, dass die ja dann eben auch einfach erfolgreicher brüten und dass die in ihrer Zahl zunehmen können. Ist jetzt eben gerade bei Tauben, hat sich das eben schon gezeigt, eben je mehr Futter da angeboten wird, weil es ist halt meistens so, dass eine Populationsgröße oder die Anzahl von Tieren wirklich durch die Nahrung oder durch Nahrungsangebot eben geregelt wird. Und wenn da jetzt eben viel Nahrung da ist, ne, dann haben da eben auch viele Tiere was zum Fressen. Es zeigt sich jetzt halt teilweise bei den Singvögeln auch, dass jetzt die bei uns überwintern, dass die dann einen Vorteil haben, wenn da jetzt, sagen wir mal, eben ein Hausrotschwanz oder so eben erst zurückkommt aus dem Winterquartier, dass dann eben oft schon die Nistkästen oder so besetzt sind und dass es einfach dann so viele von den anderen gibt, so viele den Winter überlebt haben, weil sie eben so gut gefüttert wurden, dass es da einfach schwieriger wird für die Zugvögel eben da noch Platz zu finden.
Die kommen ja auch sehr ausgezehrt hier an, die haben ja eine lange Wanderung hinter sich.
Genau, das auch noch, ja. Dass sie dann eben einfach nicht in so toller Kondition oder Verfassung sind, wie eben die Vögel, die hier überwintert
haben. Ja, Frau Fedders?
Da möchte ich auch noch gerne ganz kurz was sagen. Also egal wo, ob jetzt im Park oder im Garten, es ist aus meiner Sicht super wichtig, dass wir auf diese Schmalzbälle, die in diesen Plastiknetzen verpackt sind, dass wir die nicht verwenden. Das sieht man leider immer wieder, dass Vögel sich da irgendwie dran verheddern, dass es um den Schnabel gewickelt, um ein Bein gewickelt oder so wird. Dieses Netz werden sie nicht wieder los. Also dann möglichst irgendwie selbstgemachte Schmalzklumpen verfüttern oder irgendwelche gekauften, bei denen kein Plastik enthalten ist.
Gegen Plastik sind wir ja ohnehin. Also von daher vielen Dank für diesen abschließenden Tipp. Vielen Dank auch an Britta Mersch, die Hörerfragen gesammelt und vorgetragen hat. Denn jetzt neigt sich die Sendung Marktplatz dem Ende zu. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gesprächsteilnehmerinnen. Das ist Mareike Fedders, zum Schluss gehört Agraringenieurin und Autorin. Und Angelika Nelson, Biologin beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayern, kurz LBV. Sie war uns zugeschaltet aus Österreich. Vielen Dank dafür. In der nächsten Woche geht es hier an dieser Stelle weiter mit meiner Kollegin Kerstin Ruskowski und sie stellt die Frage, wie denn der Traum vom Auswandern gelingen kann. Hier im Deutschlandfunk kommt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Dort geht es um die Sicherheit der ukrainischen AKWs. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.